Sportfreunde, aufgepasst, es ist Dienstag, der 20.05. Es ist Trikottag und wir sprechen über die Eishockey-WM, die Kanuslalom-WM und geben einen Ausblick in unseren Sportsommer und vieles, vieles mehr. Dafür habe ich mir einen wahren Experten herangezogen. Heute mit dabei ist Matthias Killing und damit herzlich willkommen zum Team D Update. Matthias, herzlich willkommen im Team D Update. Wie geht es dir? Und in einem anderen berühmten Podcast würde man jetzt sagen, wo erreiche ich dich?
In meinem Hotelzimmer in Herning in Dänemark. Ich bin bei der Eishockey-Weltmeisterschaft und sitze hier in einem anderen Podcast, würde man sagen, in meiner Keminate.
Ja.
Und nein, also ich bin bei der Eishockey-WM, wir sind jetzt an Tag, boah, was haben wir denn jetzt mittlerweile? Tag 10, glaube ich, Tag 10 oder Tag 11, 11 schon. Und Gruppenphase so gut wie durch. Wir begleiten hier ganz, ganz eng die deutsche Mannschaft, übertragen die deutschen Spiele ja auf ProSieben und einige andere Spiele auf ProSieben Max. Also jeden Tag Sendung seit Freitag vor einer Woche und wir sind alle hier sehr im Eishockey-Fieber.
Wie ist die Stimmung vor Ort? Wie rechnet ihr euch die Chancen aus für die Eishockey-Jungs? Kleiner Teaser erstmal, bevor wir dann nachher richtig reingehen in die Eishockey-Thematik.
Ja, also grundsätzlich erstmal alles so gelaufen, wie wir uns das erhofft haben. Natürlich den einen oder anderen deutschen Sieg mehr, aber Deutschland hat erstmal die sogenannten Pflichtaufgaben, wobei man ja sagen muss, bei einer deutschen oder bei so einer Eishockey-Weltmeisterschaft gibt es keine Pflichtaufgaben, da ist jeder Gegner schwer, sind nun mal die 16 besten Teams der Welt. Aber Deutschland hat gegen die vermeintlich Kleinen gewonnen, also gegen Norwegen, gegen Kasachstan, gegen Ungarn gewonnen und dann gab es empfindliche Niederlagen gegen die Schweiz und eine eher knappe Niederlage. Kommen wir sicherlich noch drauf, gegen die USA, auch wenn das Ergebnis sehr deutlich aussah. Und Endspiel gegen Dänemark heute Abend, ganz wichtig natürlich. Und da freuen wir uns alle sehr drauf.
Lass uns aber erstmal zu einem sehr wichtigen Tag für Sport Deutschland kommen. Denn kommen wir zum Thema 1 des Team D Update Podcast. Am 20. Mai, also heute, ist Trikottag. Und Matthias, ich bin also wirklich herbe enttäuscht. Wo ist dein Trikot?
Ja, gib mir, willst du mir 10 Sekunden geben, dann ziehe ich sofort an.
Ich gebe dir die 10 Sekunden, dann nehme ich mir auch meine 10 Sekunden und dann ziehe ich meinen Vortrag an.
Da bin ich vorbereitet. Pass auf,
sehr
warte.
Gut, sehr gut. Ja, perfekt. Guck mal, so sieht das doch schön aus.
So sieht das besser aus.
Ich hab mir sogar die Trainingsjacke von meinem Jugendverein rausgelassen. Einen schönen Team Deutschland-Trikot für die das jetzt nur hören. Sehr gut, sehr gut. Wo hat deine sportliche Karriere angefangen? Gibt es einen Jugendclub?
Ja. Es gibt natürlich einen Jugendclub und zwar der TSV Dahl. Das ist bei. Bitte was?
Liebe Grüße raus an den TSV Dahl.
Liebe Grüße an dieser Stelle, absolut. Der TSV Dahl, Dahl ist mein Heimatdorf. Wir sind in der Nähe von Hagen, so 10 Kilometer südlich, 35 Kilometer südlich von Dortmund. Und das ist im ländlichen, fast schon Sauerland-Atmosphäre. Und da habe ich Tennis und Fußball gespielt, bisschen Handball probiert, sogar Judo gemacht. Ich habe Leichtathletik da gemacht, also alles Mögliche ausprobiert, wie man das als Kind so macht, bis ich dann irgendwann beim Basketball hängen geblieben bin, so mit 11, 12. Aber für mich war der TSV Dahl der Heimatclub. Und dann ist der Heimatclub meiner Jugend gewesen, der Brandhagen. Und da habe ich dann Basketball gespielt, bis ich erwachsen war.
Sehr gut. Also auch für dich sind Sportvereine sehr wichtig. Und das ist genau das Ziel am 20. Mai, dass jeder ein bisschen zeigt, dass er in einem Sportverein ist, dass er die Präsenz der Sportvereine erhöht. Und deswegen heute, wenn ihr den Podcast morgens hört, gerne nochmal schnell zum Kleiderschrank zurück. Trikot raus, egal welches. Wenn es ein bisschen eng sitzt, ist völlig egal. Nehmt das Trikot mit, zieht's an und zeigt den Leuten auf der Straße, dass ihr in einem Sportverein seid. Lass uns direkt zum zweiten Thema kommen, weil du schon im Team Deutschland Trikot sitzt. Die Headline lautet: Matthias Killing auch 2026 Moderator im Deutschen Haus. Er ist zurück. Matthias Killing übernimmt erneut die Moderation im Deutschen Haus. Diesmal in Cortina. Matthias, wie groß ist die Vorfreude?
Ja, er ist zurück. Ich habe auch gestaunt über die Schlagzeile, habe mich sehr gefreut natürlich und hatte dann so das Gefühl, wieso? Ich war doch nie weg. Also das ist natürlich eine riesengroße Vorfreude, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Also Paris war für mich ja nun mein erster Auftritt bei den Olympischen Spielen im Deutschen Haus und wir waren schon mal tatsächlich vor Rio, also schon ein bisschen her, nah dran. Damals konnte ich aus Krankheitsgründen dann nicht und freue mich, dass es eben dann 8 Jahre später in Paris geklappt hat. Und das war einfach eine unfassbare Zeit. Also die Möglichkeit, so nah mit den Sportlern zu agieren, aber vor allem auch für das Publikum zu agieren, das hat mir so viel Spaß gemacht, das hat mir so viel Freude gemacht. diese familiäre Atmosphäre insgesamt in dem Team Deutschland, fantastische Menschen, tolle Erfolge und eben auch dann zum Glück auch ein gutes Feedback, was ja dann dazu geführt hat, dass ich auch Cortina wieder machen darf. Und ich habe schon gesagt, also bis Brisbane werdet ihr mich nicht mehr los, das ist mein Ziel.
Sehr gut, sehr gut.
Und ich habe da wirklich viel Spaß und habe große, große, große Freude daran. Und ich freue mich, dass sich das überträgt, ne? Also das ist ja das Allerwichtigste. Am Ende mache ich das ja nicht für mich oder für irgendeinen Sportler. Wir machen das ja für die Zuschauer, wir machen das für das Publikum, wir machen das für die Freunde von Team Deutschland, für die Partner von Team Deutschland, für die Fans. Und ich sag mal, da die Sportler so auch mal auch in einer anderen Atmosphäre zu zeigen, nicht nur bei einer ganz normalen Siegerehrung. Das ist schon ganz, ganz toll und darauf freue ich mich also dann im Winter sehr.
Der Vollständigkeit halber bleibt noch zu sagen, auch Sven Voss bleibt dem Team treu. Auch er wird bei den Paralympischen Winterspielen wie schon in Paris in Mailand und Cortina durch das Programm Deutsche Haus führen. Und falls ihr mehr Infos wollt zum Deutschen Haus, geht erstmal auf teamdeutschland.de und auf Fanzone. Stay tuned, folgt am besten aufmerksam den Team Deutschland-Kanälen, dann wisst, habt ihr als Erste die Infos zu Tickets, Öffnungszeiten etc. Programm. Da kommt eine Menge auf euch zu, das kann ich euch sagen. Und jetzt nun, endlich, lasst uns über Eishockey sprechen. Also zwei Spiele liegen hinter uns. Erstmal eine 1-5 Niederlage gegen die Schweiz. Und dann die 3-6 Niederlage gegen die USA. Ein Spiel, was mich, also das Nerven gekostet, unglaublich. Mhm. Lass uns vielleicht ein bisschen bei der USA bleiben. Man kommt rein mit einem Horror-Drittel, mit einem ersten Drittel, wo man denkt, okay, jetzt werden wir hier 9-10-0 aus dieser Halle geschossen. Dann geht man in die Pause und dann kommt man wieder und man denkt sich, das ist die Eishockey-Mannschaft, die ich eigentlich sehen will bei der Eishockey-WM. Wie erging es dir denn vor Ort? Du bist ja immer live in Herning dann vor Ort. Wie war die Stimmung vor Ort? Wie kam das rüber?
Ja, das war genau das, was du gesagt hast. Also ja. Das erste Drittel, Philipp Grubauer hat das schön zusammengefasst im Interview in der Drittelpause, als er gesagt hat, das war Regionalliga Nord gegen NHL All-Star Game. Ja. Auch sehr selbstkritisch und im zweiten Drittel haben wir dann die Mannschaft gesehen, die auch ihr Potenzial abgerufen hat. Das ist das eine, spielerisch, defensiv natürlich, ganz, ganz wichtig, aber auch spielerisch nach vorne. Und es ist ja auch da noch bezeichnend, dass Leute, die noch bis dahin zum Beispiel gar nicht so sehr in Erscheinung getreten waren, wie Erik Mick. Von den Eisbären, der dann das 1-3 macht, oder Jonas Müller, auch übrigens ein Eisbär, dann das 2-3. Also das sind alles so Punkte gewesen, wo du gedacht hast, jetzt sind sie aufgewacht. Und es war aus meiner Sicht das beste zweite Drittel einer deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei dieser Mannschaft, bei dieser Weltmeisterschaft. Das hat dann leider im dritten Drittel nicht ganz gereicht, weil du dann eine blöde Strafzeit bekommst, eine Strafzeit, die ja auch heftig diskutiert wurde dann gegen Patrick Hager. Ja. Und dann, ich meine, gegen die USA darfst du natürlich gegen Leute wie Tage Thompson und Co. Powerplay ist dann halt auch wirklich schwer. So, und dann kommt dieses bittere 4-3, das ist dann schon so ein bisschen so der Genickschuss fast und dann wird's schwer, ja. So, dann 5-3 und dann geht's dahin. Also, aber die Mannschaft hat gezeigt, dass sie mit den Besten der Welt mithalten kann und das, finde ich, macht Hoffnung auch dann in Richtung der K.O.-Runde, wo wir natürlich erstmal noch hin müssen. Klar. Ja. Aber weil du zur Stimmung fragst, es sind viele Fans da, es waren über 3000 in der Halle alleine aus Deutschland, die da eine fantastische Stimmung gemacht haben, gerade in diesem zweiten Drittel, da war die Halle so laut wie bei der ganzen WM vorher noch nicht, die Tschechen machen auch ordentlich Alarm, die Dänen natürlich machen Alarm, klar, wenn sie spielen, die haben sich auch gut ins Turnier gefunden, aber das war schon sehr beeindruckend und ich bin auch immer jemand, der versucht eher das Positive rauszuziehen, deswegen, ich habe da noch Hoffnung.
Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Was hast du damit bekommen?
Ja. Gut ist die Stimmung in der Mannschaft, ja. Die haben die haben wenig Themen sozusagen im Negativen, glaube ich. Es gab natürlich die ein oder andere Kritik, Stichwort Turnover, Puckverluste war so ein Thema. Spielaufbau ist ein Thema, was mannschaftsintern diskutiert wird. Da dringt aber auch gar nicht so wahnsinnig viel nach draußen. Wir haben natürlich den ein oder anderen Draht, den ein oder anderen Kontakt. Aber grundsätzlich ist die Stimmung gut. Wobei, wenn wir an das WM-Märchen von 23 denken, in Tampere, damals ging es ja um so Themen wie, dann sind die alle zusammen Eisbaden gegangen und so, was dann noch mehr Mannschaftsgefüge irgendwie damals wohl gebracht hat. Davon kenne ich jetzt noch keine Story und keine Geschichte, aber die waren auch schon zusammen in der Stadt, die waren zusammen unterwegs. Am Anfang der WM waren sie zusammen Fußball-Golf spielen. Also was wir hören und was wir auch so vor allem von den Teambetreuern, wo wir eben guten Draht haben, auch hören, Ja, Niederlagen tun weh, aber Mund abwischen, weitermachen. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Ne? Also insofern, da sind alle bester Dinge. Jetzt ist Marcel Nöbels noch zurückgekommen für den verletzten Lukas Reichel. Das ist natürlich auch bitter, dass du einen deiner NHL-Stars mit einer Verletzung verlierst. Klar, aber jetzt ist Nöbi wieder da, auch einer, der erfahren ist, der lange dabei ist. Und das muss man sich überlegen. Und das gibt es ja auch nicht in jeder Sportart. Marcel Nöbels ist in diesem Kader, wird nach Hause geschickt, mitten, also zu Beginn der WM, weil Tim Stützle dazukommt, hat alles mitgemacht im Vorfeld, muss dann gehen, ist eine Woche zu Hause bei der Family, wird dann angerufen, kommst du bitte wieder? Und er sagt sofort ja. Das zeigt ja allein, was das auch für Charaktere sind, was er für ein Typ sind und ist. Und da gibt es so wahnsinnig viele von in dieser Eishockeymannschaft. Sehr nahbar, gute Jungs, gute Kerle. Macht großen, großen Spaß, das zu beobachten.
Verletzung hast du schon angesprochen. Hast du ein Update von unserem Keeper,
Ja,
Gruber?
Gruber, alles in Ordnung.
Okay, sehr
Hat
gut.
trainiert, ist alles okay, hat einen Schlag gekriegt. Also zwischen Fang, Handschuh und der weiteren Schutzausrüstung, da ist so eine kleine Stelle. Und genau da, wo es nicht so hundertprozentig geschützt ist, und genau da ist der Puck, dieser Schuss von Tage Thompson, hingeflogen. Und das hat dann wehgetan und das ist untersucht worden. Deswegen war er diese 6 Minuten draußen, ist ja
Ja,
dann wiedergekommen, hat dann
genau.
gespielt und hat dann auch trainiert am nächsten Tag.
Okay, sehr
Also
gut.
alles in Ordnung.
Sehr gut. Ja, du hast schon gesagt, es wird wahrscheinlich zu einem ersten Endspiel kommen für die deutsche Mannschaft und das vor heimischem Publikum gegen Dänemark beim letzten Gruppenspiel, um dann eben das Viertelfinale sicher zu machen. Ja, da die Halle wird da sein, schätzen wir mal, oder?
Ja, die Halle wird da sein. Zum einen, ich bin gespannt, wie viele deutsche Fans eine Karte bekommen haben für dieses Spiel. Das ist das eine. Und die Dänen kommen aus einer zweitägigen Pause. Das ist das andere. Ne? Wir zeichnen jetzt auch gerade vor dem Tschechien-Spiel
Ja, genau.
auf.
Unser Gast.
Und deswegen können wir dazu natürlich noch nichts sagen. Aber Deutschland spielt Back-to-Back, ja. Gegen Tschechien und dann gegen Dänemark. Und das ist natürlich ein Vorteil Dänemark. Das ist das eine. Das zweite, Dänemark hat sich wahnsinnig gut in dieses Turnier gekämpft. Haben zum Teil echt schwach gespielt, wie ich fand, zum Teil aber auch gerade offensiv gut. Die Schwäche der Dänen ist die Defensive, das ist das eine, und auch die Torhüterposition. Und da ist natürlich dann eine Chance für die spielfreudige deutsche Mannschaft, für diese schnelle deutsche Mannschaft, die mit viel Geschwindigkeit kommt. Insofern haben wir gegen Dänemark, glaube ich, gute Chancen. Du hast es in der eigenen Hand, das ist ja das Allerwichtigste. Du willst ins Viertelfinale und du hast es in der eigenen Hand. Wenn du dann auf irgendwen warten musst, links und rechts, und verliert der gegen den und nur dann wären wir und so, das ist ja eine doofe Situation, immer. Aber so ja, gewinn gegen Dänemark und geh ins Viertelfinale. Also die Ausgangslage ist einfach.
Oder vielleicht vorher gegen den Tschechen schon mal einen Punkt mitnehmen. Wir
Genau.
schauen mal, was es gibt. Und ich habe auch letzte Woche schon gesagt, es ist ja in der Show ein bisschen, sagt man immer, wenn die Generalprobe schief geht, läuft die Premiere super. Und dann schauen wir mal, was in Milan, Cortina wird. Wir gucken
Genau,
mal.
genau. Ich meine, das ist ein gutes Stichwort, ne? Also ich meine, die Olympischen Spiele, da werden natürlich alle Nationen mit voller Kapelle kommen. Also ich
Ja.
gehe davon aus, dass Deutschland dann auch mit Leon Draisaitl spielt, beispielsweise, ja, mit Peterka, mit Stützle, mit Grubauer und, ne? Also da werden wir natürlich das ganz, ganz große Regal sehen. Wirklich die alleroberste Etage, und das wird, glaube ich, auch ein Eishockeyfest dann. Aber
Ja,
das
nicht
kommen
nur
halt
die
alle.
Deutschen,
Weißt du, wir sind dann
genau,
zwar
alle
vielleicht
Nationen,
noch ein
ne?
bisschen stärker, aber die Amis kommen mit voller Kapelle, die Tschechen
Genau,
kommen mit voller Kapelle,
ja.
die Schweden kommen mit voller Kapelle, die kommen alle mit voller Kapelle. Also
Wunderbar.
dann ruckelt sich das wieder so ein bisschen zurecht.
Ja, also kauft euch Tickets für die Eishockeyspiele in Mailand. Das wird sicher eins der besten Turniere, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Kommen wir
Definitiv.
zum nächsten Thema, und zwar Tischtennis-WM. Bandscheibenprobleme, Zwangsaus für Ovtcharov bei WM in Doha. Und das trifft die deutsche Mannschaft ganz erheblich, denn Ovtcharov und Patrick Franziska holten in 2023 noch Bronze im Doppel. Und es bleibt also ein bisschen offen, wie gut das deutsche Tennisteam nach der Ära Boll sein wird. Oder Matthias, was sagst du?
Ja, die Ära Boll, du sprichst es genau an,
Ja.
ne? Es ist natürlich genau das Thema. Wir sind zum einen, also wenn wir über Tischtennis in Deutschland sprechen, sprechen wir in den vergangenen Jahren ja grundsätzlich immer oder in den fast Jahrzehnten über Timo Boll und dann aber auch über Dimi Ovtcharov. So, und jetzt kommen da die Bandscheibenprobleme, daran merkst du dann auch, alles klar, der ist jetzt auch keine 25 mehr, ne? Der ist ja auch Mitte, Ende 30, ne? Und ich meine, ein geiler Typ übrigens, ne? Ich habe den ein paar Mal kennengelernt, fantastischer, leidet man dann mit. Aber wenn Spieler wie jetzt Timo oder auch Dimi eine Ära geprägt haben, dann braucht es natürlich auch mal ein bisschen für einen Umbruch, ne? Und das ist eine Schwächung für die deutsche Mannschaft, überhaupt gar keine Frage. Und wir können nur hoffen, dass das dann in irgendeiner Form kompensiert wird. Ich weiß jetzt noch nicht so genau wie und kann es mir auch nur schwer vorstellen. Dafür bin ich aber auch zu wenig drin im Tischtennis. Aber es wird auf jeden Fall wieder Jahre brauchen, bis diese Mannschaft sich da. Es wird wieder ein neuer Superstar kommen. Es wird wieder ein
Ja.
guter kommen. In Deutschland wird eine fantastische Nachwuchsarbeit gemacht in Sachen Tischtennis. An so vielen Orten, auch an kleinen Orten. Und ich habe da große Hoffnung, dass wir da in Richtung LA, vielleicht sogar erst Brisbane, aber da auch wieder ganz neue Namen sehen werden, mit denen wir uns dann unterhalten, die dann auch hoffentlich in die Weltspitze vorstoßen.
Ein Name, den wir in Paris schon mal ein bisschen gehört haben, ist Annette Kaufmann, die ja
Oh
dann
ja.
direkt als der neue Boll, möchte ich fast sagen, gehandelt wurde. Die WM wird jetzt, ich sag mal so, der erste große Härtetest. Wir haben mit ihr letztes Jahr in einem YouTube-Video darüber gesprochen. Aber sie ist natürlich mit 18 Jahren noch super jung. Also da muss man mal ein bisschen schauen, wie gut sie dann auf der WM-Bühne da performen kann.
Naja, die ist 18, ne? Du sagst es,
Ist
Konstantin, die
18
ist
erst, ja.
18. Das ist das eine. Das andere, ich wehre mich auch immer so ein bisschen dagegen, dann die Leute, wer weiß wie früh, nur weil sie dann
Natürlich.
einmal ins Rampenlicht kommen. Das macht ja was mit dir. Wenn auf einmal alle über dich berichten, dann wirst du eingeladen ins, was weiß ich, Sportstudio hier, Sportschau
Ja.
da, whatever. Bist auf einmal ein großer, auch medialer Fokus. Ich bin der Meinung, man muss die gerade jungen Leute auch in Ruhe wachsen lassen. Und wir dürfen da nicht medial zu sehr und vor allem keine Timo Boll-Vergleiche anstellen. Also diese
Eben.
Bürde, die kann ja kein
Aber
Mensch dieser Welt tragen, geht nicht.
Annette ist eine Person, die damit sehr, sehr gut umgehen kann.
Ja.
Ihre beiden Eltern kommen auch aus dem Profisport. Ihr Vater hat auch Eishockey gespielt, in Bietigheim zum Beispiel.
Ja.
Und also sie kann mit diesen Themen kann sie umgehen. Sie nimmt es nicht so ernst. Sie sagt, naja, lass mich erstmal Tischtennis spielen und dann gucken wir
Genau.
mal. Und das ist, glaube ich, die genau richtige Einschätzung dafür.
Hilft dann auch, wenn Eltern selber aus dem Profisport kommen, ne? Erfahrungen und so weiter. Klar, die werden darüber reden. Und wichtig ist da für sie, glaube ich, fokussiert zu bleiben, klar zu bleiben. Und dann mit Annette, da werden wir viel Freude haben. Das glaube ich auch.
Kommen wir zum vierten Thema. Kanu-Slalom-EM. Ricarda Funk
Um.
hat knapp 9 Monate nach ihrem dramatischen Olympia-Auftritt im Wildwasserkanal von Versumann eine persönliche Rechnung beglichen und zum vierten Mal EM-Gold im K1 gewonnen. Was eine Geschichte, oder?
Ja, vor
Also,
allem
fährt sie.
dieses verflixte Tor 20, glaube ich,
Ja,
war es, ne? Wenn ich es
genau,
richtig
das
im
war das
Kopf habe.
Tor. Ja.
Die war ja auf Medaillenkurs bei den Olympischen Spielen und dann verliert sie oder verpasst sie das Tor, 50 Sekunden Strafe und dann ging es dahin, ne?
Ja.
Ich weiß noch, die Tränen, um Gottes Willen. Und dann war sie auch bei uns im Deutschen Haus und wir haben dann auch dann sitzt du da und dann was sagst du dann, ne? Ja, komm, Ricardo, trotzdem, du bist eine Gewinnerin und Mensch und super. Und das war ja auch super. Ich meine das ganz ernst. Ich sage
Ja,
das ja
klar.
immer wieder und ich habe das auch im Deutschen Haus oft gesagt. Ich möchte genauso auch vierte, fünfte, sechste Plätze feiern. Jemand, der bei Olympia Zehnter wird, das ist eine Riesenleistung. Weder du noch ich noch die meisten unserer Zuhörer waren jemals bei Olympia. So, was bedeutet das bei Olympia? Olympia Zehnter zu werden oder Achter oder whatever, das ist fantastisch. Hilft aber dem Sportler in dem Moment
Gar nichts.
überhaupt nicht. Also
Nee.
gar nicht, habe ich auch
Nee.
gelernt. Weil da kannst du mit guten Worten kommen, so viel du willst, funktioniert nicht. So, und jetzt, wie viel haben wir, 9 Monate später,
Ja.
gewinnt sie auf der Strecke, holt ihre Medaille, holt den Sieg. Das ist, also ja, es ist eine wunder, wunder, wunderschöne Geschichte, wieder ein Märchen. Und ich glaube, sie hat ihren Frieden mit Paris gemacht.
Sie sagte das auch direkt danach. Ich kann Frieden schließen mit Paris, mit dieser Strecke. Ich habe ganz
Ja.
tief in mir drin Emotionen gehabt, die ich erstmal in die richtige Bahn lenken musste. Und
Großartig.
das zeigt ja auch das Profisportler-Dasein. Du hast diesen Ehrgeiz, du möchtest Medaillen gewinnen, du möchtest ganz oben stehen. Und das hat sie jetzt in Paris wieder bewiesen, dass sie das durchaus kann. Und Ricarda Funk bleibt damit erfolgreichste Slalom-Kanutin der vergangenen Jahre und auch. Mal schauen, wie es da weitergeht, ob wir sie
Ja,
in
also
L.A. nochmal
auch
sehen.
da. LA ist da ein Thema sicherlich, aber da wird es noch ein paar andere Themen zwischendurch geben. Also ich finde das ganz fantastisch und vor allem finde ich es auch schön, dass wir auch in so einem Podcast hier auch über Kanuslalom zum Beispiel reden. Eine Sportart, die ja so fantastisch ist, auch zu gucken. Ne?
Unglaublich.
Ich weiß noch, wie bei ihrem Lauf, wie wir da alle gefiebert haben, wie wir dabei waren.
Ja.
Das ist ja auch für mich die Faszination Olympia. Im Winter werden wir wieder alle da sitzen und werden irgendwie Curling feiern, bis wir nicht mehr können, weißt du? Das Sportarten, die sonst eben nicht so im Fokus sind, zumindest bei Olympia alle zwei, mit Winter und Sommer kombiniert, Jahre dann im Fokus sind, das finde ich schön. Ich würde mir wünschen, dass sie das öfter sind, ehrlicherweise. Aber das wünschen sich die Sportler auch. Aber immerhin da. Und deswegen finde ich es auch cool, dass wir jetzt hier darüber sprechen und Ricarda feiern.
Und ganz persönliche Anmerkung, dieses Kajak-Cross. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich Bilder davon
Mega.
gesehen. Es ist unglaublich. Also wie die von dieser Rampe runtergeschmissen werden, ich sage das ganz so, runtergeschmissen werden ins Wasser und dann der Erste, der ins Ziel kommt, der hat gewonnen. Also das ist wirklich Sportart,
Das gibt's ja, das ist ja
schön.
dann im Winter, ich weiß gar nicht, im Winter gibt es ja auch, ne, die Skicross.
Ja,
Da ist
Skicross.
ja so ähnlich, wenn die da zu
Sehr
viert da
vergleichbar.
irgendwie diese
Ja,
Piste da
sehr
runter
vergleichbar.
eiern, nicht eiern, sondern rasen. Das finde ich fantastisch. Und das war ja, also Kajakross war, da wurde ich ja selber mit da rein. Gut, ich wäre an der ersten Welle ertrunken wahrscheinlich, aber das ist, ja. Auch da, der Sport entwickelt sich weiter. Und das finde ich halt toll. Und da sind zum Teil kluge Menschen am Start, die sich da neue Disziplinen irgendwie ausdenken und, oder weiterentwickeln. Und das ist eben, am Ende machen wir das alles. Und ich sage das jetzt nicht nur fürs deutsche Haus bezogen, sondern es wird ja gemacht für die Zuschauer auch. Also Olympische Spiele, ja, haben in ihrer Wurzel eine andere Bedeutung als, als ein reines Entertainment-Format. Aber heutzutage ist das natürlich Entertainment und wir machen das für die Zuschauer. Du brauchst Millionen Menschen vor dem Fernseher, die Stadien müssen voll sein, an den Rennstrecken muss es voll sein, beim Kajak-Cross muss es voll sein. Das war's. Die Leute haben das gefeiert und das eben immer so ein bisschen weiterzuentwickeln, ist genau der richtige Weg. Und das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie das geht und wie das funktionieren kann, finde ich auch.
Und halbwegs richtig gemacht, das hat man in Paris gesehen, kommt es auch überall sehr, sehr gut an.
Total
Von
gut.
daher gucken wir, wie es in Mailand Cortina wird und auch in den nächsten Sommerspielen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Zeit. Lass uns ein bisschen auf die Zeit im Sommer schauen, denn Sommer bedeutet immer Zeit für Großsport-Events. Und es steht einiges. Einige Highlights stehen auf dem Plan. Wir fangen an Mitte, Ende Juni mit der Basketball-EM der Frauen. Es wird eine Vorrunde gespielt in Hamburg gegen Großbritannien, Schweden und dann natürlich der erste Brecher Spanien. Vize-Europameister aus 2023 und schon fünfmal EM-Gold geholt. Das wird ein richtiges Basketballfest. Ich habe aus sicherer Quelle gehört, dass einige der Topstars dabei sein werden. Es wird ein hochbesetztes Turnier. In Paris sind die Basketballfrauen im Viertelfinale gegen Gastgeber Frankreich, starke Basketballnation, ausgeschieden. Hast du schon eine Idee, wie es ausgehen könnte? Du als Basketballprofi und auch selbst Basketballamateur, möchte ich sagen.
Ja, gibt den Frauen Zeit, würde ich sagen. Also was ja klar ist, dass mit Satu Sabally unsere Beste nicht spielen wird. Das hat sie ja nun schon angekündigt, ne? Aber da gibt es noch ein paar andere. Also wenn ich jetzt an Leo Fiebig denke oder auch an die Schwester, an Niara
Ja.
Sabally und so weiter. Also Basketball in Deutschland boomt. Wenn auch nicht so, wie wir uns das als Basketballer immer wünschen. Also durch den WM-Titel haben wir nun auch dann wieder gedacht. Das hat mich erinnert übrigens an den EM-Titel 1993, da war ich 14 Jahre alt. Da haben wir auch alle gedacht, so jetzt Basketball, jetzt brennt hier die Hütte, jetzt werden wir den Fußball bald den Rang ablaufen und so weiter. Das hat natürlich die Vergangenheit gezeigt, das ist natürlich Quatsch. Aber Basketball boomt, das ist das eine. Die Kinder laufen in die Vereine, das ist das andere. Auf Schulhöfen wird wieder gespielt, gezockt, Streetball, Freiplatz und so weiter. Das ist alles ein großes Thema gewesen. Und all das hilft, all das hilft. Und da helfen eben auch und vor allem die Mädchen spielen. Und es gibt so viele Vereine, die eine fantastische Jugendarbeit machen, auch eine tolle Mädchenarbeit machen. Das ist in meiner Heimatstadt in Hagen schon in den 80ern und 90er Jahren gemacht worden. Wir hatten damals schon tolle Mädchenmannschaften beim TSV 1860 Hagen, die jedes Jahr mit um die deutschen Meisterschaften gespielt haben oder auch um die deutsche gespielt haben und sogar gewonnen haben. Und in so einer Situation sind wir jetzt auch wieder. Das heißt, wir haben viele Kinder, aus denen viel Nachwuchs entstehen kann. Und diese ersten Früchte dieser Zeit sehen wir eben jetzt auch bei der
Ja.
Damen-Nationalmannschaft. Dieses Viertelfinale von Paris, das war ja der größte Erfolg der Damen-Nationalmannschaft. Und das war auch verdient. Das war ein toller Erfolg. Und dann erinnere ich nur an die 3x3-Mädels. Mit meinem alten Hagener gefühlt Mannschaftskameraden, der ist ein bisschen älter, Samir Suliman als Head Coach. Das hat ja auch wieder, weißt du, Svenja Brunkhorst und so weiter, die drei, die werden ja eingeladen irgendwie überall, sehe ich die, ob jetzt beim American Football habe ich sie getroffen oder also ne, permanent irgendwie da. Klar, mit Gold nochmal eine andere Nummer, aber diese Goldmedaille zeigt ja auch, was da möglich ist. So. Deswegen, es ist schwer jetzt zu sagen, die Deutschen schaffen es dann ins Halbfinale oder ins Viertelfinale oder whatever, keine Ahnung. Andere Nationen sind da weiter. Du hast Frankreich angesprochen, du hast Spanien angesprochen, überhaupt keine Frage. Aber das Potenzial, was wir in Deutschland haben, das ist definitiv da. Und auch das wird weiter wachsen. Es gibt eine große Basketball-Community bei den Mädels. Auch bei uns in Berlin, ich lebe selber in Berlin, da wird wahnsinnig viel auch dafür getan. Alba Berlin, die ja sowieso eine fantastische Jugendarbeit machen. Ich meine, Alba Berlin, die Damenmannschaft aufgestiegen, direkt deutscher Meister geworden zum Beispiel. Ne? Das sind alles Dinge, die einzahlen auf einen langfristigen sportlichen Erfolg. Und ich sage, mit den deutschen Damen ist in den nächsten 6 Jahren zu rechnen. Ob jetzt in diesem Sommer schon wir, keine Ahnung, wie sagt man, die Kirschen von den vom Ober aus dem obersten Aste holen, vom obersten Ast vom Baum holen, glaube ich nicht. Aber die sollen Spaß machen und die machen Spaß und die sollen das Publikum unterhalten. Da bin ich wieder, ne? Mit meinem Publikum. Aber das ist so wichtig, ja, dass die Halle dann voll ist, dass da in Hamburg
Mitnehmen, ja.
gefeiert wird. Und dann werden wir weitersehen. Und ich freue mich ganz besonders drauf, das sei ja vielleicht auch noch gesagt, wir werden mit ProSiebenSat.1 zum Beispiel auch ab 2026 dann Frauen und Männer übertragen. Also wir fangen dann an mit, ich glaube, es ist dann eine Frauen-WM als erstes und dann die Männer-WM. Und das ist auch ein langfristiger Vertrag, der da geschlossen wurde. Das heißt, wird ganz viel Frauen- und Männerbasketball bei uns in den nächsten Jahren geben. Und da werde ich auch mit dabei sein, freue ich mich wahnsinnig drauf. Und das ist eben auch, ist ja auch ein Zeichen, weißt du, dass ein
Ja,
großer Fernsehsender sagt, so,
richtig.
wir machen jetzt auch, also der Vertrag gilt für die Männer-WM, klar, ich meine, es ist ein No-Brainer in Katar 2027, dass das natürlich dann medialer Fokus da sein wird. Aber auch zu sagen, wir machen Frauen und Männer. Und das finde ich cool, das finde ich gut. Und deswegen ist diese, ich sag mal, nach Paris, die Nationalmannschaft der Frauen, letzter Punkt, die ist ja eigentlich erst letzten Sommer so richtig zum ersten
Ja,
Mal etwas größer aufgetreten,
das
ne?
stimmt, ja.
Auch durch den Männerhype bedingt, da brauche ich nicht drüber reden. So. Und jetzt schauen wir weiter. Und ich bin gespannt, wie sie den nächsten Schritt gehen werden. In Deutschland geht immer auch alles mit sportlichem Erfolg. Sobald sportlicher Erfolg da ist, ist auch ein medialer Fokus da. Auf einmal interessieren sich die Menschen dafür. Das braucht es, das ist die Grundlage für alles. Aber ich bin da guter Dinge, weil wir viele, viele Talente, junge Talente haben, die in den nächsten Jahren auch zu dieser Mannschaft dazu stoßen.
Und das kann man ja immer zu jedem Event sagen, Deutschland ist eine Turniermannschaft. Das heißt, vielleicht
Auch
mit
so
einer
ein
guten
Satz.
Vorrunde, mit
Ja.
Fans im eigenen Rücken, geht auf jeden Fall hin, unterstützt die Frauenmannschaft. Vielleicht mal
Absolut.
schauen, was,
Ist auch
was
geil
möglich ist.
anzugucken, wirklich. Also ich habe auch schon einige Spiele gesehen. Es ist wirklich geil anzuschauen. Es macht Spaß. Und Stimmung ist gut und die Mädels sind cool drauf. Ich habe das in Hagen gesehen, ein Spiel in meiner Heimatstadt vor einigen, weil es war auch schon der letzten Sommer, glaube ich, gewesen. Da haben die eine Stunde nach Spielende, standen die immer noch da an der Bande und haben Autogramme geschrieben. Ja.
Das ist auch das Schöne, die Fannähe.
Und total cool und total toll. Und das ist eben, das zeigt ja auch wieder charakterlich, wo die stehen, wo die sind und auch wie dankbar sie sind, dass eben auch ein Interesse da ist.
Es gibt vorher noch zwei Testspiele in Deutschland, also falls euch Hamburg ein bisschen zu weit weg ist. Eins ist in Bamberg, das weiß ich. Fahrt doch da gerne hin, guckt euch die Spiele vor Ort an, falls es noch Tickets gibt. Und wir werden uns vorher auch nochmal mit Mari Gülich zu einem trainingsfreien Video treffen und das wird dann vor dem Turnier noch ausgespielt werden. Also schaut euch das gerne dann an. Wir drücken den Frauen natürlich alle Daumen. Außerdem drücken wir den Frauen die Daumen bei der Fußball-EM, die am 2. Juni in der Schweiz beginnt. Und da ist Deutschland natürlich aufgrund der Historie, muss man gar nicht drüber diskutieren, Mitfavorit. Denn als achtfacher Europameister und 22 Vize-Europameister sollte man da vorne mitspielen. Allerdings ist der letzte Titel auch schon 2013, mit 2013 einige Zeit her. Der
Damit
deutsche
hast du
Fußball.
eigentlich alles perfekt zusammengefasst. Es ist genau der Punkt, ne? Also im Frauen, wenn wir das jetzt mit Basketball vergleichen, dann erinnert mich das so ein bisschen an die Zeit, ich sage jetzt mal vor 20 Jahren, als der Frauenfußball so ganz langsam aufkeimte also der war ja vorher schon da, aber auf einmal ARD, ZDF übertrugen Spiele und so weiter, ne? Und das Ja, so, die sind jetzt 20 Jahre weiter als der Basketball und haben große Erfolge gefeiert. Du hast es gerade gesagt. Und natürlich, wenn eine deutsche Frauenfußballnationalmannschaft irgendwo antritt, dann sind sie Turnierfavorit. Neben den Engländern beispielsweise. Ja. Und
Spanierinnen sind
ja.
auch dann wieder
Bitte?
mit dabei. Spanien ist auch mit dabei, auch
Spanien.
natürlich.
Klar. Das
Die haben noch
wirst
eine
du dem
Rechnung
auch immer.
offen mit uns
Sind die großen
aus Spanien.
Nationen. Aber Deutsch, also alles andere als ein Halbfinale für diese deutsche Mannschaft. Und das gilt übrigens für die Herren ja genauso. Und davon reden wir seit 1954. Alles andere als ein Halbfinale ist eine Enttäuschung. So. Aber eins können wir uns sicher sein. Die geben alles. Die kämpfen, machen, die tun. Wir hatten die deutsche Mannschaft ja im Deutschen Haus auf der Bühne. Was sind das für coole Mädels? Ja, was ist das für eine geile Truppe? So, das ist das eine. Wie sie ihren Horst gefeiert haben, das ist das andere. Jetzt haben sie mit Christian Wück einen fantastischen Trainer, wie ich finde. Ich habe ihn in einem langen Interview erlebt, wo ich ihn interviewen durfte. Was ist das für ein cooler Typ? Ich glaube, dass der einen guten Zugang zu den Mädels hat. Da freue ich mich wahnsinnig drauf und bin echt gespannt auf diese Europameisterschaft. Und ich glaube auch, ich glaube, dass es dieses Jahr für den ganz großen Wurf reichen kann.
Wir klippen diesen kleinen Snippet nochmal raus und werden ihn Ende Juni nochmal rausholen. Lass uns weitermachen mit der Schwimm-WM. Auch im Juli beginnt sie, 11. Juli bis 3. August in Singapur. Und da haben wir natürlich ein ganz, ganz heißes Eisen mit Weltrekordhalter Lukas Mertens, der damit zur WM fährt. Ein bisschen eine Frage ist immer noch um Florian Welbrock, der immer noch so seine Problemchen hat. In Paris hat man das schon ein bisschen gesehen. Es herrscht aber ein genereller Aufwärtstrend, das kann man sagen, im Schwimmverband, in der Schwimmtruppe. Und mal sehen, wie sich das bei der WM abbildet, oder?
Und vor allem wodurch ausgelöst? Durch eine Goldmedaille in Paris. Also, und das war ja eine überraschende Goldmedaille, das muss man dazu sagen. Ich glaube, es war sogar unsere erste, die wir
Das
in
war die
Paris
erste, ja.
hatten. Lukas, ne, der da ja, also der nicht nur Geschichte geschrieben hat, Gold im Schwimmen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber es waren ja gefühlt, wie viele Jahre?
Boah, Paul Biedermann
Jahrzehnte?
anscheinend oder sowas, ne?
Ewig?
Ja.
Ja. So, und das haben wir da entsprechend dann auch gefeiert. Da wusste ich die Zahlen noch jetzt, ich weiß sie jetzt gerade nicht mehr.
Wobei,
Aber
wir dürfen nicht Florian Welbrock in Tokio vergessen.
stimmt, stimmt, aber
Der
das
im
ist ja wieder,
Freiwasser,
bitte?
genau, der im Freiwasser wahrscheinlich was geholt hat.
Genau, das
Da
war
bin
ja
ich mir
die
jetzt nicht ganz so sicher.
Beckenmedaille.
Ja, genau.
Ne, genau, du hast völlig recht. Wir reden über, wir re aber ich war jetzt in meinen Gedanken im
Im
Becken.
Becken,
So.
ja, genau.
Und ich kenne Leonie Beck zum Beispiel sehr gut.
Ja.
Es wird viel, viel zu wenig über Freiwasser gesprochen, das stimmt auch.
Ja.
Ja, hast du völlig recht. Aber so, jetzt haben wir trotzdem, jetzt haben wir diese Goldmedaille und
Ja.
durch einen Erfolg von Lukas, dann wird er auf einmal auch, ne, hier Sportler des Jahres, hier Magdeburger des Jahres, da goldenes Buch, hier Sportstudio, da beim ersten FC Magdeburg im Stadion geehrt, die ganze Hütte jubelt und so weiter. Also der hat ja auf einmal einen ganz anderen Terminkalender. Aber es ist wieder so, der Deutsche feiert den Erfolg und auf einmal ist auch wieder ein Interesse da. So. Und deswegen reden wir natürlich jetzt auch über dieses anstehende Event in Singapur. Auf einmal ist das natürlich, ne? Das Fernsehen ist dann wieder da. Ich meine, es gab ja Zeiten, wo auch das Fernsehen ganz, ganz, ganz klein nur über eine WM oder eine EM
Ja.
berichtet hat. So. Und jetzt ist eben der volle Fokus wieder da und alle erwarten wiederum von Lukas Mertens auch eine Medaille. Das ist auch klar. Und da bin ich jetzt gespannt, wie er ein Jahr danach mit dem Druck umgeht. Gut, der Weltrekord ist jetzt noch nicht so lange her,
Nee,
aber
2 Wochen.
bitte?
2 Wochen ist der, glaube ich, her.
Ne, ich wollte sagen, 2, 3 Wochen her. Das zeigt ja, sein Erfolg ist nachhaltig. Das war jetzt nicht so ein One-Hit-Wonder, sondern der ist voll da. Und wenn man, und jetzt komme ich zum Punkt, wenn man sein Umfeld kennengelernt habe. Und ich konnte in Paris sein Umfeld kennenlernen, sogar relativ gut. Ich habe dann sogar noch Kinderbilder geschickt bekommen, die wir dann zeigen konnten auf der Bühne. Und ich hatte da mit der Mutter wirklich einen guten Draht und inklusive Handynummern tauschen. Ich kriegte dann Fotos per WhatsApp und so. Und wenn man dieses Umfeld sieht, dann weiß man, dass das total bodenständig ist und dass der Junge total geerdet ist und dass der weiß, was er tun muss, um erfolgreich zu sein. Er ist gesegnet mit einem fantastischen Talent, das ist sehr früh entdeckt worden Und das ist jetzt ganz sukzessive, sehr bodenständig ausgearbeitet und bearbeitet worden. Und er hat einfach bis hierhin viel aus diesem Talent gemacht. Und ich glaube, dass Lukas das Zeug hat, Schwimmsport in Deutschland wieder nachhaltig bekannter zu machen und auch vielleicht sogar einen kleinen Boom auszulösen. Also ich sehe das selber, also wenn mein 10-jähriger Sohn mir auf einmal was von Schwimmen erzählt, weil er auf, keine Ahnung, YouTube irgendwas vom Schwimmen gesehen hat und mir was von Lukas Mertens erzählt und dann so, kennst du Lukas Mertens? Und ich sage, ja, den kenne ich. Das ist halt schon süß. Und
Ja, sehr gut.
das war vor 5 Jahren, also Florian Wellbrock hin oder her, das gab es nicht als Thema, dass Kids auf einmal über einen Schwimmer reden. Und deswegen, ja, auch hier gilt wieder, es steht und fällt mit dem sportlichen Erfolg. Aber selbst wenn Lukas Fünfter wird, fände ich das einen fantastischen Erfolg. Ja, nur dann finden das nicht die breite Masse einen fantastischen Erfolg, weißt du? Dann ist der
Ja.
Artikel so groß in der Zeitung. Aber er hat auf jeden Fall das Potenzial und das Zeug, Schwimmsport in Deutschland in den nächsten Jahren mitzubestimmen. Und auch übrigens viele junge Leute mitzuziehen. Wenn einer zeigt, es geht, dann kommen ja auch immer welche nach. Das haben ja andere Sportarten auch gezeigt.
Kommen wir zum nächsten Highlight im Sommer. Basketball-EM der Männer, Ende August bis 14. September in Lettland, Finnland, Zypern und Polen. Und die Jungs tragen seit 2024, muss man auch so sagen, noch eine kleine Last mit sich, denn der Weltmeistertitel, der wirft natürlich seine Schatten und es wird zu gucken sein, ob man dieses Jahr bei der EM die Form bestätigen kann in Paris. Naja, man ist natürlich mit Riesenhoffnungen als Fan reingegangen,
Ja.
aber also, ne, ist ja
Okay,
logisch.
wie lange habe ich Zeit jetzt darüber, dir was zu erzählen? Also ich finde Paris eine fantastische Leistung, ein
Ja,
fantastisches
ja.
Ergebnis. Platz 4 ist für eine deutsche Basketballnationalmannschaft bei
Ja.
Olympischen Spielen ein fantastisches Ergebnis. So,
Das
das ist das
stimmt.
eine. Gegen Frankreich haben wir Testspiele gewonnen, die kannst du auch verlieren. Also wir haben das ja nicht mit 40 Punkten verloren, das Halbfinale, sondern es war halt super, super, super eng. Und die Mannschaft weiß, was sie falsch gemacht hat. Gordon Herbert weiß, was falsch gelaufen ist in dieser Situation. Das Spannende an dieser Mannschaft ist jetzt der Umbruch im Sinne von, es gibt einen neuen Bundestrainer mit Alex Mumbo.
Ja,
So,
ja.
wie wird er diese Mannschaft formen? Ja, wer kommt auch von den NBA-Stars? Wer spielt wirklich? Wer spielt auch bei den anderen? Ja, mit wem kommt Slowenien? Spielt Luka nicht? Keine Ahnung. Das ist ja die spannende Frage. Und Fakt ist eins: Wo kommen wir denn her mit dem deutschen Basketball? Wir waren immer eine Mannschaft, die, wenn sie mal ins Viertelfinale irgendwo gekommen ist, dann war das schon top. So, das Viertelfinale dieser Weltmeisterschaft 2023, wenn der Bertrands-Dreier von Lettland, wenn der reingeht am Schluss, dann sind wir übrigens raus. Ja? Dann gibt es keinen WM-Titel, dann gibt es keinen fliegenden Halliburton und Andy Obst streut den Dreier rein und diese ganzen Szenen, die viral gegangen sind, dann gibt es das alles nicht. Das war ein Sorry-Dreier, der
Ja.
halt nicht gefallen ist und dann haben wir einen Run gehabt. Das ist aber auch, wir können jetzt nicht uns hinstellen und sagen, Deutschland ist eine Europameisterschaft, automatisch werden wir wieder um eine Medaille spielen. So, wir müssen erstmal eine gute Vorrunde spielen, das ist das Erste. Dann müssen wir gucken, wie wir ins Turnier reinkommen. Wir müssen vorher noch gucken, wer spielt überhaupt. Franz Wagner, glaube ja. So, Moritz ist verletzt, wird nicht kommen. Dennis wird auf jeden Fall spielen, klar, weil es für ihn einfach eine riesengroße Ehre ist, für Deutschland zu spielen. Ich glaube, dass keinem mehr als Dennis Schröder übrigens, dass der da wirklich richtig Bock drauf hat. Das heißt, der wird wichtig sein, das ist klar. So, und dann geht es schon weiter. Wenn wir so einen harten Stein kriegen, der möglicherweise jetzt Champion wird, nächster deutscher Champion nach Dirk Nowitzki, könnte Isaiah Hartenstein, die Chancen sind jetzt seit jetzt kurzem da, nachdem sie Game 7 ja überragend gewonnen haben gegen Denver. Aber jetzt lass den mal Champion werden. Kommt der dann im August zu einer EM? Vielleicht schon. Geil wär's. Aber sprengt das vielleicht das Gefüge? Es gibt so viele Gedanken. Wie fasse ich das jetzt zusammen? Der deutsche Basketball ist so geil wie nie. Der deutsche Basketball macht wahnsinnig viel Spaß und ich sehe überall die Kids in den Trikots rumlaufen. Mega. Wenn wir es wieder ins Halbfinale schaffen und wenn wir es vielleicht in ein Spiel um Platz 3 schaffen, dann ist das Hammer. Dann ist das mega. Das wäre dann eine Wiederholung des Erfolges der letzten Europameisterschaft für Deutschland.
2022, genau, da
Genau, da
wurde
haben wir
jemand
Bronze
als EM
geholt.
Dritter, genau, ja.
So, wenn wir das schaffen, großartig. Wenn wir das nicht schaffen und wir in einem Viertelfinale rausgehen gegen Spanien oder gegen Frankreich,
Frankreich.
So what? Das passiert. Aber die Mannschaft hat auf jeden Fall das Zeug, bei den Besten der Welt mitzuspielen. Ich will mich nur dagegen wehren und sagen, wir sind Weltmeister und damit sind wir automatisch jetzt Turnierfavorit als Europameister, weil wir, also wir sind Europameisterfavorit, weil wir, dieser Weltmeistertitel, das ist so ein Wunder und das ist so eine überragende Geschichte für den deutschen Basketball gewesen. Das passiert halt nicht alle 4 Jahre. Das passiert halt nicht alle 8 Jahre. Das passiert einmal alle 30 Jahre, so ein Ding. Ja,
ja, genau.
Und deswegen glaube ich, dass wir da auch die Kirche im Dorf lassen müssen und die Mannschaft feiern müssen, die Mannschaft unterstützen müssen. Natürlich treten die an und sagen, wir wollen Weltmeister werden, wir wollen Europameister werden, wir wollen Olympiagold. Klar, sonst brauchen die Sportler nicht losdenken. Die deutsche Eishockeymannschaft ist auch hier. Ich habe es gehört, die Kabinenansprache. Wir wollen ins Finale nach Stockholm, haben die jetzt gesagt.
Hm.
Ja, natürlich, das brauchen sie ja gar nicht aufs Eis gehen. Und nee, die Basketballer nicht aufs Parkett. Aber
klar.
Lass uns nicht sagen, Deutschland als Weltmeister automatisch EM-Favorit. Nein.
Nee.
Es gibt die Historie auch nicht her. Aber wir gehören zu den Top 4 in Europa. Das definitiv. Und aber um in diese Top 4 dann bei einem Turnier zu kommen, brauchst du halt auch in einem Viertelfinale einen richtig guten Tag.
Ja.
Ne?
Und ein bisschen Glück gehört dazu. Und allein, dass wir in dieser Top 4 drin sind, nach dem, wo der Basketball in Deutschland natürlich herkommt, ist genau. Ein unglaublicher Erfolg. Ist ein unglaublicher genau. Erfolg.
Und Slowenien beispielsweise, wenn Luka Doncic da ist, dann ist Slowenien, wenn Luka Bock hat und irgendwie nicht 3 Kilo zu viel oder was auch immer, dann und der streut uns 40 rein, dann können wir machen, was wir wollen. Dann können wir auch mit 7 Mann spielen, weißt du? Also abwarten, wie die Mannschaften besetzt sind, abwarten, wer da wirklich kommt. Kommt Griechenland mit Giannis Antetokounmpo, ja oder nein? Alles fragen, wer kommt wirklich bei uns und vor allem, wie findet Alex Mumbo diese Mannschaft? Ich empfehle jedem das Buch von Gordon Herbert, Die Jungs gaben mir mein Leben zurück.
Ja.
Das beschreibt eigentlich alles, wie diese Mannschaft auch entstanden ist, wie diese Mannschaft als Commitment über 3 Jahre aufgebaut worden ist. Und an guten Tagen können wir in Europa jeden schlagen. An guten Tagen können wir auf der Welt jeden schlagen. Das haben wir gezeigt. Und die Mannschaft wird nicht schlechter. Aber wir können an Tagen auch gegen jeden verlieren. Das ist leider auch Teil der Wahrheit. So. Die Leistungsdichte ist brutal eng.
Das ist der Sport. So ist es eben. Und das macht ja auch den Reiz aus. Das letzte
aber du Event merkst, da bin ich am emotionalsten.
Ja, ja. Ich muss jetzt auch ein bisschen bremsen, damit wir hier zeitlich nicht über alle Stränge schlagen. Letztes Event, über das wir noch sprechen wollen, findet Mitte bis Ende September in Tokio statt. Und zwar ist es die Leichtathletik-WM. Und da ist natürlich immer riesenmedialer Fokus drauf. Und vor allem in diesem Jahr, denn 2023 gab es die erste Weltmeisterschaft ohne deutsche Medaille. Ich bin in diesem Jahr ein bisschen zuversichtlicher. Neugebauer, Mihambo, Weber, wir kennen alle die Namen. Aber das bei einer WM umzusetzen und dann auf diesen einen Moment in diesen 30 Minuten, die man beim Speerwurf hat, das dann da umzusetzen oder bei Mihambo ist es ein Sprung, einer von 6, der gut werden muss. Das ist natürlich immer nochmal eine sportliche Höchstleistung. Matthias, was denkst du? Wie sieht es für das deutsche Team bei der Leichtathletik-WM aus?
Besser als, glaube ich, beim letzten Mal. Das ist das eine. Weil es sind genau diese Namen, die du gerade genannt hast, die da Hoffnung machen. Und eigentlich allen voran, weil ich ihn persönlich sehr schätze und ich schicke schöne Grüße raus, ist der Kollege Julian Weber. 91 Meter und 6 jetzt
ja.
In der Diamond League. Ne?
Ja.
Das ist ja, also Gott, ich hatte fast Tränen im Auge, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mich so für ihn gefreut habe. Ich wünsche es auch Malaika, dass sie da nochmal angreift. Ich frage mich, wann geht sie in Rente, wann hat sie keinen Bock mehr? Und es ist ja nur eine Frage der Lust, glaube ich, bei ihr. Und sie hat offensichtlich wahnsinnig viel Lust. Toll, fantastisch und einfach schön zu sehen. Aber alle Augen, also meine Augen sind jetzt den gesamten Sommer über auf Julian Weber gerichtet. Und ich habe da irgendwie ein gutes Gefühl, dass wir nicht wieder ohne Medaille aus Tokio zurückkommen. Und aber auch da, wie du hast es eigentlich zusammengefasst, ne? Auch hier muss alles passen. Das ist, ja. So, das ist in der Leichtathletik nun mal so. Ne? Ich bin aber auch gespannt, was im Sprint los ist. Ne? Wenn ich jetzt an unsere 4x100-Meter-Staffel beispielsweise bei den Damen denke, diese Olympiamedaille, das war die erste Staffelmedaille ja, ich glaube, seit 1988. Warum sollen die das auch nicht in Paris, warum sollen die das auch nicht in Tokio wiederholen, was sie da in Paris geschafft haben? Also wir haben da ein paar Eisen im Feuer und wir werden viel zum Frühstück uns deutscher Zeit da Leichtathletik reinziehen. Da freue ich mich sehr drauf.
Da freue ich mich auch drauf. Und ich habe mich, Matthias, sehr gefreut, dass du heute hier mit uns den Sommerausblick gewagt hast. Hier bei uns im Podcast
Gerne.
warst. Vielen Dank. Gerne wieder. Vielleicht machen wir den Sommerabschluss dann nochmal und sprechen über all diese Thesen, die wir hier heute aufgestellt
Dann
haben.
hämmerst du
Und
mir hier
werden.
alle meine Thesen um die Ohren. Ja, das ist gut. Also
Genau, so machen wir das.
herzlich, herzlich gerne. Und ich wünsche allen Fans natürlich von Team Deutschland einen wahnsinnig guten Sportsommer. Wir haben da einen tollen Sportsommer vor uns mit ganz viel Freude jetzt für die nächsten Tage einfach der deutschen Eishockeymannschaft noch ein bisschen die Daumen drücken. Und wer weiß, mit an guten Tagen kann es auch da ins Halbfinale gehen. Die Jungs haben das vor 2 Jahren gezeigt, dass sie, als sie Silber geholt haben und im Finale waren. Alles ist möglich, und wenn nicht, auch nicht schlimm, weil es ist nur Sport, aber es ist eben doch die schönste Nebensache der Welt für uns, und deswegen fiebern wir alle so mit, ja.
Wir haben nicht nur einen super, super spannenden Sportsommer, sondern dann wird es noch viel spannender im Sportwinter mit Mailand Cortina. Matthias, ich
Da freue ich mich drauf.
freu mich dann, dich zu sehen im Deutschen Haus. Endlich mal wieder vor Ort, live mit den Fans. Das macht riesig Spaß. Vielen Dank, dass du heute da warst und hört auch nächste Woche wieder ins Team Day Update rein. Macht's gut. Dankeschön. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Team D Studios. Moderation Konstantin Füller.